SWR Kultur. Jazz.
Jazz ist letztendlich Clubmusik. Da entstanden und entstehen die Neuerungen, kleine Clubs und große Momente. Manche bleiben unerkannt, manche werden zum Meilenstein. Ein paar davon stellen wir heute vor und dazu begrüßt sie Henry Altmann. Mai 1925. Der afroamerikanische Bandleader Sam Wooding wird auf Europa-Tournee geschickt. Eine Broadway-Show mit Tanz und Jazz. Man verspricht sich einen guten Start, wenn man bei den Crowds drüben in Berlin beginnt. Für die ist Jazz oder das, was sie dafür halten, zwar nicht völlig neu, aber sowas haben sie noch nicht erlebt. Das wissen auch Wooding und Co. Die Spannung steigt.
Ich sagte mit meiner tapfersten Stimme, die zitterte, macht euch keine Sorgen, wir schaffen das.
Am 25. Mai haut Wooding im Admiralspalast also in die Tasten. Nach dem ersten Titel ist es totenstill. Einige Musiker schielen schon Richtung Bühnenausgang, erst recht, als ein Riesengeschrei losbricht. Aber es ist tosender Applaus. Wooding.
Nie in meinem Leben hatte ich einen solchen Beifall erhalten. Und wenn ich heute, 40 Jahre später, daran denke, fühle ich immer noch den Nervenkitzel dieser Premiere.
Der Auftritt wird sowas wie ein Startschuss für europäischen Jazz. 7 Jahre später aber legt sich über Deutschland und dann über fast ganz Europa die kulturelle Eiszeit der Nazi-Ära. Die US-Jazz-Stars schauen zu, dass sie Land gewinnen und nach Hause kommen. Einer davon, der Saxophonist Coleman Hawkins. Coleman Hawkins' Solo über Body and Soul gehört zu den großen Momenten des Jazz, eine Studioaufnahme aber ohne Club undenkbar. Eigentlich ist am 11. Oktober 1939 die Session im Victor Studio schon gelaufen. Da meldet sich der Aufnahmeleiter, ein Kollege aus dem Büro habe Hawkins mit Body and Soul in Kelly Stable gehört, ob er das nicht auch aufnehmen könne. In diesem kleinen Club auf der 52. Straße hat Hawkins eine Heimstatt gefunden, als er im Juli aus Europa zurückkam.
Manchmal spielte ich nach einer Reihe von doppelten Scotches 10 Chorusse über Body and Soul, einfach um die Zeit totzuschlagen. Dann stiegen die Jungs ein und spielten Background, bis ich fertig war. So entstand das.
Die Aufnahme hilft Hawkins wieder in den Sattel. 5 Jahre zuvor hat er auf einer Jam-Session in Kansas City seinen Status als führender Saxophonist noch knapp verteidigt. Diese Nacht gehört zu den Legendären des Jazz, bleibt aber ohne Folgen. Nach 5 Jahren Abstinenz aber sägen nun Jüngere an Hawkins Horst, vor allem einer der damaligen Herausforderer Lester Young. Der hat im Juli 1938 mit der Basie Band im Jazzclub Famous Door einen Wirkungstreffer gelandet. Der Jazz-Impresario John Hammond:
Basie war eine Sensation, eine totale und absolute Sensation. Ich glaube nicht, dass New York jemals zuvor so eine Jazzband gehört hat.
Duggin' Around, Count Basie 1938 im Jazzclub Famous Door. 1,5 Jahre lang hat der Bandleader in New York Klinken geputzt. Auf eine Pleite am 24. Dezember 1936 im Roseland Ballroom folgt am 16. Januar 1938 im Savoy Ballroom eine gewonnene Big Band Battle gegen das Chick Webb Orchestra. Der Gig im kleinen Famous Door aber wird der Türöffner für die Basie Band, aber auch dafür, dass die 52. Straße ein paar Jahre zum Jazznabel der Welt wird. Auch eine Sängerin kann man in den 14 Clubs dieser sogenannten Swing Street hören. Dass aber Billie Holiday ein Star ist und dort $1,200 die Woche verdient, das geht auf einen Abend ganz woanders zurück. Am 28. Dezember 1938 hat Barney Josephson in einem ehemaligen Speakeasy am Sheridan Square in Manhattan das Café Society eröffnet, Untertitel »The Right Place for the Wrong People«.
Ich wollte einen Club, in dem Schwarze und Weiße hinter dem Rampenlicht zusammenarbeiten und davor zusammensitzen.
Dazu braucht Josephson Musik, kennt aber keine Musiker. Der Jazz-Impresario John Hammond verspricht Hilfe.
Überlass das mir. Ich hab Billie Holiday. Die bringe ich dir als deine erste Sängerin.
Billie Holiday 1939 live im Café Society. Kurz zuvor, die Sängerin probt dort gerade nachmittags, linst ein Mann durch die offenstehende Tür. Er heiße Louis Allen und habe einen Song geschrieben, Strange Fruit, ob sie den vielleicht singen wolle. Holiday zögert, ein Song über die Lynchjustiz im Süden, über seltsame Früchte, die von Pappeln hängen, wie es im Text heißt. Das ist ein heißes Eisen und selbst für das liberale New Yorker Publikum eine kalte Dusche. Barney Josephson aber findet, dass seine Sängerin das Lied singen muss, als letzte Zugabe. Um die Wirkung zu steigern, lässt er das Licht dimmen und den Service einstellen. Billie Holiday erzählt in ihrer Autobiografie Lady Sings the Blues:
Es gab nicht mal den Hauch von Applaus. Dann begann eine einzelne Person nervös zu klatschen. Und dann klatschten plötzlich alle.
Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to dry.
Holiday im Mai 1939 im Café Society mit Strange Fruit. Die Studioaufnahme davon ist da gerade mal einen Monat raus und schon ein Hit. Holidays Label Columbia wollte den Song nicht aufnehmen, das Kleinstlabel Commodore ist eingesprungen. Ein Artikel im Time Magazine hat sowohl das Society als auch Billie Holiday ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Der Song wird später ein Leitlied der Bürgerrechtsbewegung. Thank you. Bernie's Tune, für viele Inbegriff des sogenannten Cool Jazz der West Coast. In Los Angeles ist das Hague zu Beginn der 1950er Jahre die Anlaufstelle für Jazzmusiker. Auch für Jerry Mulligan, der trotz Erfolgen bei Claude Thornhill und den Birth of the Cool-Aufnahmen mit Miles Davis New York enttäuscht den Rücken gekehrt hat. Im Frühsommer 1952 lernt er in L.A. Chet Baker kennen und gründet mit dem Trompeter eine Band. Am 14. Juli soll die im Hague auftreten, aber... In der Woche davor hat dort das Trio des Vibraphonisten Red Nervo gespielt, der Flügel ist weg, also wird der Pianist nach Hause geschickt, das berühmte klavierlose Quartett ist geboren, so zumindest hat es Herb Geller erzählt. Der Saxophonist kommt dabei auch noch ins Spiel, eine Woche nach dem Debüt brennt Mulligan nämlich mit einer Kellnerin durch und Geller springt für ihn ein. Eine bloße Glosse. Tatsächlich hat Mulligan schon 1951 in New York mit einer klavierlosen Formation experimentiert. Aber die Auftritte im Hague hört Richard Bock und ist davon so begeistert, dass er ein Label gründet. Die ersten Aufnahmen finden im Wohnzimmer des Aufnahmeingenieurs statt, weitere im Studio folgen. Die kontrapunktische, luftige Spielweise trifft den Zeitgeist einer weißen, gebildeten Mittelschicht, macht als Cool Jazz Schule und Chet Baker zur Lifestyle-Ikone. Ob spontan an einem Abend entstanden oder ob über Wochen konzipiert, dass auf einen Schlag die Jazzwelt anders aussieht, das kommt vor, ist aber eher selten. Auch Kenball Adderley hat das Saxophonspiel nicht in einer Nacht gelernt, aber er wird über Nacht zu einem der heißesten Acts New Yorks. Am 19. Juni 1955 ist Kenball mit seinem Bruder Ned, einem Trompeter aus Florida, nach New York gekommen. In ihrer ersten Nacht gehen sie ins Café Bohemia. Der gebuchte Saxophonist Jerome Richardson taucht nicht auf, im Publikum sitzt dessen Kollege Charlie Roos, hat sein Horn aber nicht dabei. Aber er bemerkt Adderleys Altsaxophonkoffer und überredet den Bandleader Oscar Pettiford, den Unbekannten einsteigen zu lassen. Und der steigt nicht nur ein, der schlägt ein. Zwei Tage später hat Kenball einen ersten Gig, eine Woche drauf mit Kenny Clarke ein Studio-Date, bei dem Bohemia After Dark entsteht. Zwei weitere Wochen später nimmt er sein Debütalbum auf und im Oktober ist er Mitglied der angesagtesten Band New Yorks, des Miles Davis Sextets.
Thank you.
Hutter's Jazz Bad New Yorks ist neben dem Bohemia Ende der 1950er Jahre das Fives Bad in Benny Golsons Fives Bad After Dark 1959 porträtiert. Eine ehemalige Arbeiterkneipe. Der Pianist Don Shoemaker wohnt direkt darüber, holt sich dort immer sein Bier und schlägt schließlich vor, die Betreiber besorgen ein Klavier und er spielt in der Bar mit seiner Band. Als erstes spielt im Fives Bad, dann im August 1956 aber das Cecil Taylor Quartet. Es folgen Eric Dolphy, George Russell und Jimmy Jeffrey, die Crème des Avantgarde-Jazz also. Thelonious Monk findet dort ein Nachtasyl. Sieben Monate am Stück spielt der Pianist ab 4. Juli 1957 im Fives Bad, das er am Leben hält, während dieses ihn am Leben hält. Gelegentlich ist auch der junge John Coltrane dabei, damals noch eher ein Komma im Jazz. Der mit ihm folgenreichste Saxophonist des Jazz, Ornette Coleman, der setzt dort am 17. November 1959 dann aber ein Ausrufezeichen. Martin Williams, Mitherausgeber der Jazz Review, hat den Altsaxophonisten bei der Summer Lennox School of Music gehört und ihm darauf seinen ersten New York-Gig vermittelt. Colemans Free Jazz löst wenig Begeisterung beim Publikum aus, aber großes Interesse bei Musikern wie Miles Davis, Leonard Bernstein und John Coltrane. In Tune. Ornette Coleman spielt sich im Sommer 1959 für sein New York-Debüt im Fives Bad warm. Dort ist kurz darauf die heiße Phase erloschen. 1962 muss der Club einer Seniorenresidenz weichen. 1967 lassen die Betreiber ihre Cabaret-License auslaufen. Wer will im Rockzeitalter noch Jazz hören? Im Jahr davor fragt ein Trompeter im Village Vanguard einem der wenigen verbliebenen Jazzclubs nach, ob er dort nicht mit seiner Big Band spielen könne. Thad Jones hat bei Count Basie gedient und verdient, der aber will Jones neue Arrangements nicht spielen, zu progressiv. Jones wechselt ins Studiogeschäft. Wöchentlich aber trifft er sich mit ein paar frustrierten Kollegen zum Daddeln. Da spricht sich rum, plötzlich hat er eine Big Band beisammen. Der Betreiber des Vanguard, Max Gordon, ist skeptisch, aber gibt im Februar 1966 dem Mel Lewis Thad Jones Orchestra 3 Montage. Die laufen ganz gut. Gordon sagt, okay, wir lassen das mal weiterlaufen, solange es läuft. Nach 57 Jahren und 3120 Montagen spielt die Band dort noch immer.
Thank you.
Das Thad Jones Malloy's Orchestra bei seinem Debütkonzert am 7.2.1966 im Village Vanguard. Die Big Band wird die einflussreichste der Nach-Swing-Ära und zum Vorbild aller Monday-Night-Ensembles. Als Jones 1978 nach Europa übersiedelt, macht Lewis allein weiter. Nach seinem Tod 1990 wird daraus das Vanguard Orchestra. Das Vanguard selbst spielt ein paar Jahre später noch einmal eine wichtige Rolle für den Jazz. Dexter Gordon ist im Herbst 1976 nach 14 Jahren aus Europa zurückgekehrt. New York liegt öd und leer, R&B-Läden und Discos beherrschen die Szene, ein paar Piano-Bars drücken sich noch verschämt in den Ecken herum. Die klassischen Jazzclubs aber, bis auf das Vanguard, alle verschwunden. Der Club-Jazz löffelt sozusagen die Suppe aus, die er sich zuvor durch Elektrifizierung, durch Fusion, Jazz-Rock und immer größere Bühnen eingebrockt hat. Dexter Gordons umjubelte Auftritte am 11. und 12. Dezember 1976 aber leiten eine Renaissance des Akustik-Jazz ein und die Wiedergeburt des Jazzclubs im neuen Gewand bzw. mit Tischdecke als Upscale Dinner Club. Die Teller füllen sich in den 1980er Jahren also wieder, den Tisch dafür aber hat Dexter Gordon mit seinem Konzerttriumph im Dezember 1976 gedeckt. Also wer weiß, vielleicht findet in irgendeinem kleinen Club gerade das nächste große Ding statt. Mit dieser Perspektive danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Im Studio war Henry Altmann. Thank you.